Ja, schönen guten Abend. Ich möchte eigentlich keine Botschaft von mir weitergeben, weil dann hätte ich zu Hause bleiben können und ihr auch. Es ist wichtig, dass wir auf das Wort Gottes hören. Und das Wort Gottes, die Bibel, hat uns was zu sagen. Viel mehr, als jeder Mensch irgendwas sagen könnte. Ich weiß, du hast es nicht so gemeint, Manfred, aber das ist doch immer wieder wichtig, dass wir uns auf das Wort Gottes ausrichten. Als ich das letzte Mal hier war, da habe ich aus dem letzten Buch der Bibel, der Offenbarung, einige Verse mit euch betrachtet. Und heute schauen wir ganz am Anfang der Bibel aus dem ersten Buch einen Vers an. Das liegt daran, dass wir uns bei uns in der Gemeinde abwechseln mit dem Predigen. Da sind verschiedene Brüder immer dran und ich wurde zu diesem Text zugeteilt. Und deswegen habe ich den auch heute mit hierher gebracht. Im letzten Jahr war ich zum zweiten Mal mit einigen Männern auf einer Hüttentour in den Bergen unterwegs. Und man geht von Hütte zu Hütte, schläft auf den Hütten. Und es war dort ziemlich voll, sodass wir nicht nur die Matratzenlager mit vielen anderen immer teilen mussten, sondern wir hatten auch nie einen eigenen Tisch für uns. Und dann saß man jeden Tag mit anderen Leuten zusammen. Und ich habe einen Freund dabei gehabt, vielmehr, der hatte mich mitgenommen, der Fritz, und der hat die Gabe, wie du, Manfred, immer wieder und sofort auf den Glauben zu sprechen zu kommen. Da sitzen wir am Tisch zusammen, dann sagt er, wir sind Christen, macht es Ihnen was aus oder euch was aus, wenn der Stefan noch betet. Und schon sind wir in Glaubensgesprächen verwickelt. Und die Leute seien dann immer ganz interessiert, das war eigentlich überraschend auch für mich. Und sie sagen, ja, wir glauben ja auch. Wir glauben ja auch etwas. Und wenn man dann näher darüber spricht, ja, was glaubt ihr denn? Was glaubt ihr? Was glauben wir? Dann hat man sehr viele Gemeinsamkeiten. Aber an zwei Punkten teilen sich die Meinungen. Könnt ihr euch vorstellen, was das ist? Der eine ist Jesus, genau. Wenn wir sagen, nur durch Jesus kann man gerettet werden. Nur durch Jesus kann man zu Gott kommen. Dann sagen viele Menschen, das glauben wir nicht. Wir haben doch auch unseren Glauben und wir sind doch auch gut und wir glauben auch, dass wir aufgrund unserer guten Werke zum Beispiel gerettet werden. Was ist das Zweite? Die Schöpfung. Wenn man auf die Schöpfung zu sprechen kommt. Wenn wir dann sagen, wir glauben, dass Gott die Welt erschaffen hat. Und dann sagen die allermeisten Menschen, auch wenn sie sagen, ja, wir glauben auch an Jesus, wir gehen auch in eine Kirche, dann sagen ganz viele, also das glauben wir aber nicht mehr. Wir glauben nicht, dass die Welt erschaffen wurde. Und genau das wollen wir uns heute anschauen. Damit sind wir bei dem Thema heute. Und ich habe ja gesagt, wir schauen einen Text aus dem ersten Buch Mose an. Und nicht nur aus dem ersten Buch Mose, sondern auch aus dem ersten Kapitel und da den ersten Vers. Also ganz einfach zu finden. Man muss nur die Bibel aufschlagen und dann sieht man diesen Vers. Ich lese ihn mal. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Lieber Vater, wir danken dir für dieses Wort, für diese deine Offenbarung. Und wir wollen dich einmal bitten, dass wir verstehen, was dieser Text bedeutet, dass du uns dabei hilfst, das zu erkennen, mir auch hilfst, es weiterzugeben, aber dann auch zu erkennen, was das für uns persönlich bedeutet. Und dazu schenk du Gnade, Herr, dass wir hören und dass wir lernen und dass wir das in unserem Leben auch umsetzen. Amen. Ja, in diesen wenigen Worten erfahren wir doch sehr viel Grundlegendes über die Schöpfung. Der Heilige Geist, der dieses Wort inspiriert hat, gibt hier sehr viele Informationen, nämlich über die Herkunft der Schöpfung, über den Zeitpunkt, über die Entstehungsart und sogar über den Umfang der Schöpfung. Und das wollen wir mit euch zunächst erstmal anschauen. Fangen wir an über den Ursprung der Schöpfung, also die Frage, wer hat diese Welt erschaffen? Wie ist denn diese Welt entstanden? Und ich glaube, das ist eine der wichtigsten Fragen und eine der Fragen, die sich eigentlich jeder Mensch stellt. Habt ihr euch diese Frage schon mal gestellt? Woher kommt eigentlich die Welt? Woher komme ich? Also ich glaube, das fragt sich der größte Philosoph, das macht er ja fast von Berufswegen, aber auch, dass die Kinder, sobald sie irgendwie anfangen zu denken, denken sie doch darüber nach. Jeder Wissenschaftler und auch jede Hausfrau, oder? Jede Rentnerin. Alle beschäftigen sich doch mit der Frage. Und dabei geht es nicht nur darum, reines Wissen vermittelt zu bekommen, weil an dieser Frage hängt nämlich unheimlich viel dran. An dieser Frage, woher kommt die Welt, woher komme ich, hängt mein ganzes Leben hängt daran. Wir werden später darauf nochmal darauf zu sprechen kommen. Und gleich im ersten Satz der Bibel bekommen wir eine göttliche Offenbarung auf diese Frage. Und hier heißt es, im Anfang schuf Gott Himmel und die Erde. Gott, das ist die schlichte Antwort zunächst einmal, die wir hier in diesem Text erfahren. Die Welt hat ihren Ursprung in Gott. Gott ist der Schöpfer des Himmels und der Erde. Im Hebräischen steht hier für das Wort Gott Elohim. El bedeutet ganz einfach übersetzt Gott. Das Wort leitet sich entweder von Stärke oder Furcht ab. Gott, der Starke oder Gott, der zu fürchten ist, der ist der Schöpfer dieser Welt. Viele von euch kennen bestimmt diesen Namen El. Der wird im Hebräischen sehr oft mit einem Attribut gebraucht. Zum Beispiel El Shaddai. Das kennen viele aus einem Lied oder El Zebaot, Herr der Herren. El Shaddai, das heißt zum Beispiel Gott, der Allmächtige. Und interessanterweise ist, dass dieses Wort Elohim nicht in der Einzahl steht, sondern in der Mehrzahl. Arnold Fruchtenbaum, das ist ein jüdischer Christ, der sehr, sehr gut Hebräisch kennt, der auch die Bibel, ich denke mal, der kennt sie sogar auswendig in Hebräisch, und den ich in solchen Fragen immer dann gerne bei ihm nachlese, weil ich finde, kann das immer sehr gut erklären. Und er schreibt, die Endung von Elohim, die Endung im, im Hebräischen bedeutet die männliche Mehrzahl. Und er führt weiter aus und sagt, dieses Wort beweist keine Vielzahl, viel weniger die Dreieinigkeit. Trotzdem öffnet es eindeutig die Tür für die Vorstellung einer Mehrheit innerhalb Gottes. Wir betrachten ja gerade erst den ersten Vers in der Bibel. Und im ersten Vers können wir nur nicht erwarten, dass wir eine vollständige Offenbarung Gottes haben. Je mehr wir die Bibel lesen, je weiter wir kommen, desto mehr offenbart sich Gott. Und am Ende der Bibel, in der Offenbarung, dann haben wir alles gelesen, worüber sich Gott offenbart hat. Wir sagen dazu auch fortschreitende Offenbarung. Aber hier am Anfang können wir noch gar nicht alles erwarten. Aber einen wichtigen Punkt haben wir schon gehört. Gott hat die Welt erschaffen. Er ist der Ursprung der Schöpfung. Wenn wir dann weiterlesen, zum Beispiel wenn wir zu dem Propheten Jesaja kommen, dann können wir zum Beispiel auch den Namen dieses Gottes lesen, der die Welt erschaffen hat. Da heißt es dann zum Beispiel in Jesaja Kapitel 42, Vers 5, so spricht Gott, der Herr, der die Himmel schuf und ausspannte und die Erde ausbreitete samt ihrem Gewächs, der dem Volk auf ihr Odem gibt und den Geist denen, die darauf wandeln. Da wird gesagt, Gott, der Herr, hat die Erde erschaffen. Und wenn ihr jetzt das mitgelesen habt, und dann werdet ihr feststellen, dass das Wort Herr groß geschrieben ist. Manchmal wird das Wort Herr klein geschrieben. Und manchmal wird es groß geschrieben. Und wenn es groß geschrieben ist, steht im Hebräischen der Gottesname Jahwe. Und da erfahren wir hier, wer dieser Gott ist, der diese Welt erschaffen hat. Und wenn wir dann ins Neue Testament gehen, wenn wir dann von Jesus lesen, dann erfahren wir, dass Jesus auch der Schöpfer ist, dass er bei der Schöpfung beteiligt war, genauso wie der Vater. Zum Beispiel im Kolosserbrief Kapitel 1, ab Vers 15, da heißt es über Jesus, dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und wenn wir dann noch im zweiten Vers in der Bibel lesen, dann wird auch noch vom Heiligen Geist gesprochen, dass er an der Schöpfung beteiligt war. Und dann haben wir die Dreieinigkeit Gottes zusammen und wir sehen, das ist es, oder die Gott mit drei Personen in der Dreieinigkeit hat die Welt erschaffen. Hier erfahren wir also zunächst einmal den Ursprung der Schöpfung. Und wenn wir gehört haben, Gott ist der Schöpfer, dann können wir gleichzeitig andere Dinge ausschließen. Zum Beispiel, dass die Welt einfach so entstanden ist, aus sich heraus. Dass die Welt durch Zufall entstanden ist. Genau das Gegenteil wird in diesem Wort hier, in diesem einen Vers gesagt. Jetzt haben wir den Schöpfer, den Ursprung der Schöpfung gesehen. Jetzt wollen wir die Art der Entstehung oder die Art der Schöpfung ansehen, nämlich wie ist denn die Welt erschaffen worden? Und die Antwort gibt uns hier im Hebräischen ein einziges Wort. Im Deutschen heißt es Gott schuf. Und hier steht das hebräische Wort bara. Und auch hier habe ich wieder Arnold Fruchtenbaum aufgeschrieben und werde zitieren, was er dazu sagt. Der hebräische Ausdruck bara ist ein Begriff, der nur für Gott und einzig für das Werk gebraucht wird, das Gott allein tun kann. Nie wird es für Dinge gebraucht, die der Mensch tut. Es kann bedeuten, dass Gott etwas aus nichts erschaffen hat. Es kann aber auch bedeuten, dass Gott oder dass die Schöpfung aus etwas anderem entsteht. Die Welt zu diesem Zeitpunkt, wie wir es hier lesen, Himmel und Erde, wurden aus dem Nichts erschaffen. Im Lateinischen heißt es ex nihilo, aus dem Nichts. Es war nichts da, aus dem man hätte etwas machen können. Wenn es nichts gab außer Gott, gab es keine Materie, es gab keine Zeit, es gab nichts. Wenn wir dann zu Vers 3 kommen in der Bibel, wo dann die Schöpfung näher ausgeführt wird, dann sehen wir, dass Gott etwas gestaltet aus dem, was er bereits geschaffen hat. Aber hier in Vers 1 wird uns deutlich, Gott hat aus dem Nichts erschaffen. Schauen wir uns als nächstes den Gegenstand der Schöpfung an, also die Frage, was wurde denn erschaffen? Und die Antwort lautet Himmel und Erde. Und interessanterweise steht auch hier das Wort Himmel in der Mehrzahl. Also eigentlich müssten wir lesen, Gott schuf die Himmel und die Erde. Die Erde ist aber Einzahl, das ist keine Mehrzahl. Hierdurch wird deutlich, dass Gott all das erschaffen hat, was zum Universum gehört. Wenn ich heute rausgehe und schaue nach oben, schaue zum Himmel, dann sage ich, der Himmel ist aber bedeckt. Es hat die ganze Zeit geregnet, als ich hierher gefahren bin. Es war auch noch ein Unfall, ausgerechnet im Tunnel. Aber ich habe das vorher gemerkt und konnte schön draußen rumfahren. Aber wenn wir nach oben schauen, dann sagen wir, der Himmel ist bedeckt. Das ist ein Begriff, wie wir den Himmel bezeichnen. Wenn wir in der Schrift lesen, dann kann der Himmel verschiedene Bedeutungen haben. An anderer Stelle ist der Himmel das ganze Universum. Alles, was irgendwie erschaffen wurde. Und auch Paulus spricht an anderer Stelle, dass er bis in den dritten Himmel, und damit meint er wohl den Thron Gottes, entrückt wurde. Also wir sehen, dass hier alles, dass der Himmel und die Erde sich nicht hier auf unsere Atmosphäre begrenzt, sondern alles, was erschaffen wurde, das hat Gott gemacht. Und jetzt erfahren wir noch ein viertes, nämlich den Zeitpunkt der Schöpfung, also wann wurde das alles erschaffen? Und die Antwort ist vielleicht nicht immer ganz befriedigend, denn es heißt hier schlicht im Anfang. Im Anfang. Mit diesem Text beginnt der Text der Bibel. Es wird aber nicht gesagt, wann dieser Anfang war. Als Mose das niederschrieb, dann hätte er ja auch schreiben können, vor so und so vielen Jahren wurde die Erde erschaffen. Aber das hat er nicht gemacht. Er hat nur geschrieben im Anfang. Aber dadurch wissen wir, dass mit der Schöpfung der Anfang begann. Es gab keine Zeit vor der Schöpfung. Es gab nichts vor der Schöpfung außer Gott. Und dennoch erfahren wir hier, dass praktisch mit diesem Schöpfungsakt Gottes die Weltzeit zu ticken begann. So, jetzt haben wir einige Dinge schon mal zusammengefasst. Wir haben gefragt, wer hat die Welt erschaffen? Gott. Wie wurde sie erschaffen? Aus dem Nichts, durch einen Schöpfungsakt Gottes. Was wurde erschaffen? Die Himmel und die Erde. Und wann? Im Anfang. So, und jetzt könnten wir eigentlich sagen, haben wir eigentlich alles betrachtet. Aber wenn wir das Wort Gottes betrachten, ist es auch immer wieder gut, wenn wir dann fragen, ja, was können wir denn daraus eigentlich lernen? Was können wir denn daraus eigentlich mitnehmen? Und die erste Frage, die wir uns immer wieder stellen sollten, ist, was sagt uns denn dieser Text über Gott? Was können wir denn aus diesem Text von Gott erfahren, über das Wesen Gottes, über das Wirken Gottes? Und da muss man manchmal ganz schön nachdenken. Und der zweite Sache, die wir dann immer fragen können, ist, welche Auswirkungen hat denn diese Erkenntnis eigentlich für mich? Was kann ich denn für mein Leben daraus schließen? Was muss ich denn in meinem Leben davon berücksichtigen und so weiter? Aber die erste Frage ist erstmal, was können wir denn aus diesem Text über Gott wissen? Und ihr hattet jetzt schon vielleicht ein bisschen angefangen nachzudenken. Was würdet ihr denn sagen? Was können wir denn aus diesem Text von Gott wissen? Allmächtig. Er ist allmächtig, ja. Gibt es noch mehr? Das ist ja das Schöne. Die Leute, die sich vorbereiten können, die haben ja viel, viel Zeit. Also ich habe normalerweise 4 bis 8 Wochen Zeit, wenn ich eine Predigt vorbereite. Da kann man so viel nachlesen und sich so viel Gedanken machen. Dann liegt man im Bett und denkt darüber nach. Und dann kommen so verschiedene Dinge. Und ich habe mal 4 mitgebracht, 4 Dinge, die wir aus diesem Text über Gott wissen können. Und das erste ist die Macht Gottes. Durch die Schöpfung erfahren wir es etwas über die Macht Gottes. Es braucht schon einen überaus gewaltigen Gott, der so etwas Großes wie Himmel, die Himmel, das ganze Universum und die Erde erschaffen kann, und zwar aus dem Nichts. Im Römerbrief Kapitel 1, Vers 20 lesen wir, denn Gottes unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen. Und deswegen habe ich auch gefragt, was können wir denn eigentlich an der Schöpfung entdecken? Es gibt in Berlin ein großes Bauprojekt. Seit ungefähr 10 Jahren arbeiten dort täglich ungefähr 300 Mitarbeiter, damit dieses Bauprojekt hoffentlich im Jahr 2016 oder 2017, wir haben ja schon 2016, fertiggestellt werden soll. Manche Leute sagen, der Berliner Flughafen wird wohl nie fertiggestellt. Das ist doch so ein kleines Ding eigentlich, wenn man das jetzt mal vergleicht mit dieser Erde. Na? Und die sind schon 10 Jahre dran und 300 Leute jeden Tag im Durchschnitt. Und da ist ein Gott, der im Nichts, die Schöpfung ist in 7 Tagen dann vollendet worden, aus dem Nichts durch sein Wort die Erde erschafft. Aber nicht nur die Erde, auch unser ganzes Planetensystem. Und er hat die Planeten irgendwie so geschickt angeordnet, dass die auch immer um die Sonne kreisen und nicht mal einer abhaut davon. Das ist alles schön ordentlich gemacht. Und dann die ganze Galaxie. Und was kommt danach? Und was kommt danach? Und wenn wir heute Abend im Bett liegen und denken mal darüber nach, wie groß ist eigentlich Gott? Und das erfahren wir schon durch Nachdenken in diesem ersten Vers. Wunderbar, wie groß unser Gott ist. Und dann könnten wir schon mal jetzt langsam nachdenken, wenn wir so einen großen Gott haben, was macht das für mein Leben aus? Kommen wir aber später nochmal dazu. Das zweite, was mir eingefallen ist, was wir hier in diesem Text über Gott wissen können, das ist die Ewigkeit Gottes. Also erst die Macht Gottes, die Allmacht Gottes und jetzt die Ewigkeit Gottes. In Psalm 90, Vers 2, da kommst du in ein paar Tagen vielleicht hin, heute war es 84, ehe die Berge wurden und die Erde und der Erdkreis und du die Erde und den Erdkreis hervorbrachtest, ja, von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du Gott. Gott war vor der Schöpfung. Gott ist kein erschaffenes Wesen. Gott ist von Ewigkeit her. Gott ist selbst existent, sagen die Theologen. Gott existiert in sich selbst. Er wurde nicht geschaffen. Er hat keinen Anfang, er hat kein Ende. Er war vor der Schöpfung, er war vor der Zeit. Vielleicht dauert die Predigt 30 Minuten. Und manche denken, oh, das ist aber schon wieder ganz schön lang. Kannst du nicht mal kürzer predigen? Bei uns ist es meistens eine Stunde und da sage ich ja, da habt ihr auch recht, das ist manchmal schon ein bisschen lang. Mein Leben dauert vielleicht, wenn Gott Gnade schenkt, 80 Jahre. Und vielleicht gibt es einige unter euch, die schon älter sind und die schon mehr als 80 Jahre haben. Und wenn man jung ist und denkt, oh, 80 Jahre, das ist eine lange Zeit. Und wenn man dann zurückdenkt, wann Jesus gelebt hat, 2000 Jahre ist es ungefähr her, wann Mose gelebt hatte, das sind richtig lange Zeiträume. Und dann zu sagen, da ist jemand ohne Anfang und ohne Ende, das kriegen wir gar nicht mit unserem Verstand erfasst. Aber es ist so, Gott ist ohne Anfang und ohne Ende. Und das ist das Zweite, was wir aus diesem Text im Grunde schon erfahren können. Das Dritte ist die Souveränität Gottes. Die Souveränität Gottes. Psalm 135, Vers 6. Alles, was dem Herrn wohlgefällt, das tut er. Im Himmel und auf Erden, in den Meeren und in allen Tiefen. Oder im Römerbrief Kapitel 11, denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt? Oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Gott ist souverän in seinem ganzen Handeln. Wir wissen nicht im Detail, warum Gott diese Welt erschaffen hat, soweit es uns nicht in der Schrift offenbart wurde. Aber damals, als es nur Gott gab, hat Gott entschieden in der Dreieinigkeit, ich möchte die Erde schaffen, ich möchte diese Welt erschaffen, ich möchte den Menschen erschaffen. Und da war niemand, der sein Ratgeber gewesen ist, der ihm gesagt hat, mach's doch so. Oder ich hätte hier noch eine Idee, könnten wir das noch einbauen? Und wir können sagen, gut, dass es keinen Ratgeber gab, dass Gott nicht auf Rat von anderen Wesen, Mächten oder Menschen abhängig ist. Gott braucht keinen Ratgeber, er ist vollkommen autonom in seinen Entscheidungen. Und Gott ist niemandem Rechenschaft schuldig, auch nicht darüber, wie er diese Welt erschaffen hat, warum diese Welt so ist, wie sie ist und warum du und ich leben. Darüber muss Gott keine Rechenschaft geben. Manchmal denke ich, es wäre doch schön, wenn ich tun und lassen könnte, was ich will. Aber das geht leider nicht, noch nicht mal im Beruf oder wenn ich selbstständig bin. Bist du selbstständig, Philipp? Immer noch als Sklave? Ja, schön. Und kannst du machen, was du willst? Nicht immer. Naja, ich denke mal, du musst dich zumindest an die Gesetze halten, dass du deine Buchführung ordentlich machst. Als der Manfred diese Woche am Montag oder Mittwoch hast du angerufen, da hatte ich gerade einen Betriebsprüfer vom Finanzamt da sitzen. Deswegen muss ich sagen, ich will erst mal rausgehen, damit wir in Ruhe sprechen konnten. Das wusstest du natürlich nicht. Also wir können nicht tun und lassen, was wir wollen. Wir sind immer an die Gesetze gebunden, an die Ordnungen und so weiter. Aber Gott kann tun und lassen, was er will. Er ist vollkommen souverän und unabhängig in all seinen Entscheidungen. Und ein Viertes, was ich noch sagen möchte, und es gibt bestimmt noch viel mehr Dinge, wenn wir darüber nachdenken, die wir allein aus diesem ersten Vers entdecken können. Ein Viertes, Gott ist nicht Teil der Schöpfung. Gott ist der Schöpfer, aber er ist nicht Teil der Schöpfung. Und ich sage das ganz bewusst, weil es heute viele Menschen gibt, die ein ganz anderes Gottesbild haben. Gerade wenn man in die Esoterik hineingeht, da sagen die Leute, Gott wohnt in mir. Und deswegen muss ich jetzt anfangen, mich zu meditieren und Gott in mir zu entdecken. Das ist etwas ganz anderes, als wie es die Bibel offenbart. Und das erfahren wir allein schon in diesem Text. Gott ist nicht Teil der Schöpfung. Gott hat die Welt erschaffen, aber er ist nicht Teil der Schöpfung. Und allein diese Tatsache hat sehr viel Auswirkungen auf unser Verhältnis gegenüber Gott, auch auf das Erlösungswerk. Denn wenn Gott in mir ist, dann muss ich die Erlösung in mir suchen. Wenn Gott aber außerhalb von mir ist, dann gibt es die Erlösung auch außerhalb von mir und nicht in mir. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und deswegen erwähne ich das hier auch noch. Jetzt haben wir also vier Dinge schon mal entdeckt, die wir aus diesem Text ableiten können über Gottes Wesen und Wirken. Fassen wir noch mal zusammen. Gott ist allmächtig. Gott ist ewig. Gott ist souverän und Gott ist nicht Teil der Schöpfung. Und jetzt ist die nächste Frage, wenn wir darüber nachgedacht haben, was hat das denn eigentlich mit mir zu tun? Hat es was mit mir zu tun? Ist es, wenn ich feststelle, Gott ist der Schöpfer und ich bin ein Geschöpf, hat es Auswirkungen auf mein Leben? Hat es Auswirkungen auf mich? Wie kann ich denn angemessen auf diesen Schöpfungsbericht reagieren? Und da habe ich auch wieder vier Punkte. Und der erste lautet, die erste Reaktion ist Glauben. Ich muss das erstmal glauben, was hier steht, was Gott offenbart hat. Hebräer 11, Vers 3. Durch Glauben verstehen wir, dass die Welt durch Gottes Wort bereitet worden sind, sodass die Dinge, die man sieht, nicht aus Sichtbarem entstanden sind. Der Schreiber des Hebräerbriefes sagt, diese Tatsache der Schöpfung können wir nur im Glauben erfassen. Wir können das glauben, wir können es auch sein lassen. Aber wir haben nur die Möglichkeit, diese Wahrheiten durch Glauben zu erfassen. Ich glaube, es war keiner dabei, als Gott die Welt erschaffen hat. Noch nicht mal Adam, der war dann plötzlich da und dachte wahrscheinlich, wo komme ich denn her? Und dann hat er gleich die Information auch von Gott bekommen. Jede Offenbarung Gottes will geglaubt werden. Alles, was in der Schrift steht, da ist der Zugang immer der Glaube. Und das erfahren wir ganz besonders auch in Bezug auf die Schöpfung. Dass das Universum und die Erde durch einen Schöpfungsakt Gottes entstanden ist, wird hier eindeutig offenbart und auch in der ganzen Heiligen Schrift bestätigt. Es wird immer wieder bestätigt und es ist sehr wichtig und deswegen wird es immer wieder bestätigt. Es gibt sicherlich einige Fragen, wie ist das alles im Detail gewesen? Und da schauen die Wissenschaftler heute und versuchen das herauszufinden. Aber der Punkt ist, letztendlich kann ich es nur glauben, dass Gott es so getan hat. Manche Leute sagen, das ist mir zu dünn. Ich möchte doch gerne Beweise haben. Ich möchte irgendwas Greifbares, vielleicht ein Buch, wo mir jemand genau erklärt, wie das entstanden ist. Ich glaube eher der Wissenschaft und die Wissenschaft sagt heute vielfach, ach, das ist alles so aus dem Nichts von selbst entstanden und es hat sich so langsam entwickelt und so weiter. Und darauf können wir nur eines antworten. Es gibt keine andere Grundlage, das zu wissen, als die Schöpfung selbst und das Zeugnis der Heiligen Schrift. Schaut, wir müssen uns mal einen Wissenschaftler vorstellen. Der ist heute in seinem Labor oder er ist Geologe und ist in der Welt unterwegs. Und er schaut sich heute irgendwelche Dinge an. Er untersucht die Welt, er untersucht die Schöpfung. Und dann zieht er irgendwelche Schlüsse, dann kommt er zu irgendwelchen Ergebnissen. Und dann fängt er an und er interpretiert diese Dinge, die er entdeckt hat. Und er interpretiert diese Dinge und macht Rückschlüsse. Wie ist das alles entstanden? Und jetzt müssen wir uns mal einen Wissenschaftler vorstellen, der an die Evolution glaubt. Der sagt, vor Milliarden von Jahren ist hier etwas entstanden. Und ich habe das heute rausgefunden. Und jetzt muss man uns das mal auf der Zunge zergehen lassen. Nach seinem eigenen Erkenntnisstand ist es Milliarden von Jahren her. Also das ist doch unmöglich, dass ich irgendwas feststellen kann, was vor so langer Zeit war. Der Punkt ist, dass andere Wissenschaftler zu anderen Erkenntnissen kommen. Und die meisten interpretieren diese Dinge aufgrund ihrer Weltsicht. Ein Atheist wird andere Schlussfolgerungen ziehen wie ein Christ. Aber ich kann nicht durch irgendeine Untersuchung beweisen, wie die Welt erschaffen ist, weil das können wir nur wissen, wenn wir, oder das können wir letztendlich nur glauben. Und dann ist die Frage, wem glaube ich? Glaube ich der Heiligen Schrift oder glaube ich einem Wissenschaftler oder einer bestimmten wissenschaftlichen Richtung? Als ich vor ungefähr 30 Jahren zum Glauben kam, war ich sehr stark in der Anthroposophie verwurzelt. Also ich hatte das Weltbild von Rudolf Steiner übernommen und hatte geglaubt, was er geschrieben hat über die Schöpfung, dass es mehrere Zyklen gibt, in der die Welten erschaffen wurden, und es gibt insgesamt 7 Zyklen und wir waren, glaube ich, damals im 4. Zyklus. Und dann saß ich bei dem Willi in der Bibelstunde. Und der Willi, der hat immer so viel zu sagen. Und ich weiß gar nicht, warum du dich immer so ein bisschen zurückhältst mit Predigen. Du hast so viel zu sagen. Aber damals ging es auch um die Schöpfung. Und irgendwie hatten wir dann das Thema, dass Gott die Welt erschaffen hat. Und jetzt hatte ich hier 2 Informationen. Ich hatte einmal meine Information aus der Anthroposophie, was Rudolf Steiner gesagt hat. Und ich hatte die andere Aussage, dass mir Willi erklärte, was in der Heiligen Schrift steht. Und jetzt musste ich mich entscheiden, wem will ich denn glauben? Will ich dem Rudolf Steiner glauben oder will ich der Heiligen Schrift glauben? Ich hatte immer versucht, das irgendwie zu vermischen und zusammenzusetzen, aber das ging nicht. Das passt nicht, entweder so oder so. Und dann habe ich mich entschieden, das zu glauben, was in der Schrift steht. Warum ist es so wichtig? Wenn wir nicht glauben, was in der Schrift steht, dann sind wir auf ganz wackeligen Füßen. Wenn wir den ersten Vers in der Bibel nicht glauben und sagen, das kann nicht sein, wieso sollten wir denn dann etwas anderes glauben? Wieso sollten wir glauben, dass Jesus unser Erlöser ist? Das ist genauso offenbart. Dann glaube ich nicht mehr, dass ich ein Geschöpf bin, dann glaube ich nicht mehr, dass ich ein Sünder bin, dann glaube ich nicht mehr, dass Jesus der einzige Erlöser ist. Dann stelle ich mich mit meiner vermeintlichen Weisheit oder mit meinem Wissen und sage, ich bin derjenige, der entscheidet, was hiervon stimmt und was nicht stimmt. Und deswegen müssen wir anfangen, am ersten Vers festzuhalten, so steht's geschrieben. Und als der Herr Jesus mit verschiedenen Fragen konfrontiert wurde. Denken wir zum Beispiel über die Ehe. Und dann hat er auch nicht gesagt, naja, früher war das mal so, als die Schöpfung war, aber heute hat sich die Gesellschaft weiterentwickelt und heute machen wir das anders. Nee, der Herr Jesus hat gesagt, es steht geschrieben. Und der Herr Jesus selbst hat die Autorität der Schrift immer wieder bestätigt. Er ist keinen Millimeter, nicht mal ein i-Tüpfelchen, von dem Wort Gottes weggegangen. Er sagt immer, so steht's geschrieben. Und deswegen ist auch die erste Reaktion auf diesen Schöpfungsbericht für uns zu glauben. Kommen wir zum zweiten. Der zweite ist Anbetung. Römer 1, Vers 20 nochmal. Oder 21. Doch 20. Denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sie keine Entschuldigung haben. Denn obgleich sie Gott erkannten in der Schöpfung, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Also Paulus schreibt, wenn wir die Schöpfung erkennen, wird das und soll das zur Anbetung führen. Und das ist die zweite Reaktion, die ich entdeckt habe. Als wir vorhin das Lied Nummer 6 gesungen haben, da wird es genau zum Thema gemacht. Du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte, die du geschaffen durch dein Allmachtswort. Und dann die Reaktion im Refrain. Dann jauchzt mein Herz dir, großer Herrscher, zu. Wie groß bist du, wie groß bist du. Und die Schöpfung, die will uns zu dieser Anbetung hinführen, dass wir diesem großen Schöpfer die Ehre geben, dass wir ihm Anbetung bringen, dass wir sagen, du bist Gott, du bist der Herr und du hast alles so wunderbar gemacht. Meine Frau, die ist ja Krankenschwester und damit hat sie sich halt mal beschäftigt in ihrer Ausbildung. Dann hat sie, manchmal schwärmt sie mir vor, hast du mal gesehen, wie das alles im menschlichen Körper zusammenhängt, wie alles zusammenpasst? Und ich kann das gar nicht wiedergeben. Dein Oberarzt, der könnte das wahrscheinlich viel besser. Aber egal, in welches Gebiet wir gucken, schau dir den menschlichen Körper an. Schau dir die Perfektion des Universums an, wie alles in seinen Bahnen verläuft. Unser Gemeindeleiter sagt immer, oder einer unserer Ältesten sagt, schau dir doch mal eine Erdbeere an. Schau sie dir mal richtig an. Guck sie mal ganz genau an. Da siehst du, was da eine Schöpfung drin ist. Da kannst du anbeten den Schöpfer, wie wunderbar er eine Erdbeere gemacht hat. Und die schmeckt dann auch noch. Wie wunderbar. Na? Die zweite Sache ist Anbetung. Und wisst ihr, was passiert, wenn wir nicht zu dieser Anbetung kommen, des Schöpfers? Dann müssen wir etwas anderes an die Stelle des Schöpfers setzen, weil wir sind Menschen, als Menschen zur Anbetung geschaffen. Und wenn wir Gott von diesem Thron wegnehmen, dann müssen wir etwas anderes draufsetzen. Vielleicht ist es ein anderer Mensch oder ich selbst. Der Mensch steht heute so stark im Mittelpunkt. Er bildet sich ein, er wüsste alles, er könnte alles. Die Schöpfung schützt uns davor. Und da sind wir schon beim dritten Punkt, das ist nämlich Demut. Wenn ich an die Schöpfung glaube, hilft es mir zur Demut. Ich habe ja eben schon gesagt, wir neigen dazu, uns in den Mittelpunkt zu stellen. Und wie gerne nehmen wir die Rolle Gottes ein. Die Schöpfung hilft uns, den richtigen Platz einzunehmen. Ich weiß nicht, wie gerne ihr das Buch Hiob lest. Also früher habe ich gedacht, oh, das nimmt ja kein Ende, genauso wie Dritte Mose und so manche Geschlechtsregister, die überspringt man vielleicht mal gerne. Aber da sind so interessante Sachen drin. Und gerade im 38. Kapitel, da spricht Gott zu Hiob. Und er macht ihm aufgrund der Schöpfung deutlich, wie wenig er eigentlich weiß. Ich lese mal. Da antwortete der Herr dem Hiob aus dem Gewittersturm und sprach, wer verfinstert da den Ratschluss mit Worten ohne Erkenntnis? Gürte doch deine Lenden wie ein Mann, ich will dich fragen und du sollst mich belehren. Hiob, wo warst du denn, als ich den Grund der Erde legte? Sprich es aus, wenn du es weißt. Wer hat ihre Maße bestimmt, weißt du das? Oder wer hat die Messschnur über sie ausgespannt? Worin wurden ihre Grundpfeiler eingesenkt oder wer hat ihren Eckstein gelegt und so weiter. Wer bin ich? Was weiß ich? Ich bin doch so ein kleines Würstchen gegenüber diesem großen Gott. Das müssen wir erkennen. Die Schöpfung ist so wichtig. Francis Schäfer, manchen ist er vielleicht bekannt, der sagte einmal, wenn ich eine Stunde hätte, um mit einem Menschen über den Glauben zu reden, ich würde 55 Minuten über die Schöpfung reden, damit du weißt, wer du bist als Mensch. Und dann würde ich 5 Minuten über die Erlösung, über Jesus reden. Ich würde es wahrscheinlich nicht so machen, aber ja, für ihn war das so wichtig, so grundlegend. Und das müssen wir immer wieder sehen. Die Schöpfung zeigt uns, dass die Welt sich nicht um mich dreht. Und das müssen wir verstehen als Menschen, sondern dass es einen Gott gibt, der Herr über allem ist. Ja, ein viertes. Durch die Schöpfung bekommen wir Sinn und Zweck unseres Lebens. Im Römerbrief Kapitel 11, Vers 36 schreibt Paulus, denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Amen. Wir bekommen durch die Schöpfung Sinn unseres Lebens. Durch die Schöpfung wissen wir, woher wir kommen, warum wir leben, für wen wir leben, warum wir eigentlich existieren. Und ich will es mal ganz provokant fragen. Macht es einen Unterschied, ob die Schöpfung, ob der Mensch, ob du ein Produkt des Zufalls bist, das sich in einem milliardewährenden Prozess über den Urknall und den Einzeller und was auch immer zu einem Molekülverbund namens Mensch entwickelt hat, der heute zufällig den Namen Willi trägt? Oder ob du ein Geschöpf Gottes bist, von Gott gewollt und sogar im Bilde Gottes geschaffen, das werden wir später in der Schrift lesen, als Gegenüber. Macht das einen Unterschied? Es macht den Unterschied. Das macht alles anders. Das ist der Punkt. Und schaut, die Menschen, die gegen die Schöpfung argumentieren, die gegen die Schöpfung arbeiten, die sägen sich den eigenen Ast ab. Sie verfallen in den Nihilismus, in die Nichtigkeit. Ihr Leben macht keinen Sinn mehr, weil es keinen gibt, der über ihnen ist, der sie erschaffen hat und für den sie leben. Was ist denn dann? Und dann kommt die Konsequenz, wenn es keinen Gott gibt, der mich erschaffen hat, dann kann ich auch machen, was ich will. Dann kann ich leben, wie ich will, weil wenn ich hier die Augen zumache, dann ist eh alles vorbei. Aber weil Gott der Schöpfer ist, weil er mich liebt, das macht die Schrift deutlich. Weil Gott die Gemeinschaft sucht mit mir, macht mein Leben einen ganz, ganz anderen Sinn. Und das erfahren wir durch die Schöpfung. Und nicht nur Sinn, sondern auch Zweck. Die Frage ist, wozu lebe ich denn eigentlich? Lebe ich, damit ich mich von montags bis freitags abrackere, 8, 10, 12 Stunden arbeite, möglichst viel Geld verdiene, damit ich ein großes Auto fahren kann, möglichst viel in Urlaub fahren kann? Ist es mein Lebenssinn, möglichst viel aus diesem Leben herauszunehmen? Nee, der Zweck meines Lebens ist der Schöpfer. Er hat uns zum Gegenüber geschaffen. Er möchte mit uns die Gemeinschaft haben. Das ist der Zweck des Lebens. Ganz eindeutig wurdest du für ihn, durch ihn und für ihn, für Gott, für Christus erschaffen. Das ist der Zweck der Schöpfung, das ist dein Zweck, warum du lebst. Ja, und dann gibt es das Problem der Sünde. Die Sünde ist in die Welt gekommen und dadurch wurde die Gemeinschaft mit Gott getrennt. Aber trotzdem ist dieses immer noch der Sinn und der Zweck unseres Lebens. Und Gott hat alles getan, damit diese Gemeinschaft wiederhergestellt werden kann. Durch den Herrn Jesus Christus, als er am Kreuz starb, hat er alle unsere Sünde getragen, alle unsere Egoismus, alles, was wir gegen Gott und Menschen getan haben, damit unsere Gemeinschaft mit Gott wiederhergestellt werden kann, damit wir genau wieder dahin kommen, wozu wir erschaffen wurden, nämlich mit Gott und für ihn und zu seiner Ehre zu leben. Und das ist letztendlich unsere Bestimmung. Gott hat uns erschaffen, um mit ihm und für ihn zu seiner Ehre zu leben. Ja, wir sehen, es gibt doch einiges nachzudenken und sicherlich können wir noch mehr Dinge finden. Ich wiederhole nochmal den letzten Punkt, die letzten 4 Unterpunkte. Also, was hat das mit uns zu tun? Es hilft uns einmal, dass wir das im Glauben annehmen. Zum Zweiten hilft es zur Anbetung Gottes zu kommen, zur Demut, aber dann erfahren wir dadurch auch Sinn und Zweck unseres Lebens. Ich habe nach einem Lied gesucht, in dem diese Gedanken auch nochmal aufgefangen werden und da habe ich eins gefunden von Peter Strauch und das zitiere ich zum Schluss. Herr, ich sehe deine Welt, das weite Himmelszelt, die Wunder deiner Schöpfung. Alles das hast du gemacht, den Tag und auch die Nacht. Ich danke dir dafür. Berge, Flüsse und die Seen, die Täler und die Höhen sind Zeichen deiner Liebe. Sonne, Wolken, Sand und Meer, die loben dich so sehr, sie preisen deine Macht. Und dann kommt er ins Spiel und sagt, darum bete ich dich an, weil ich nicht schweigen kann, die Freude füllt mein Singen. Staunend habe ich erkannt, ich bin in deiner Hand und du lässt mich nicht los. Das waren einige Gedanken nun über den ersten Vers der Bibel. Ich schlage vor, wir beten noch zusammen und steh doch dazu auf, bitte, wenn es möglich ist.